Lass uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Aus dem Markus-Evangelium lesen wir heute Kapitel 7, Verse 24 bis 30. Markus 7, 24 bis 30. Das ist die Seite 1112 in unserer Gemeindebibel, in der Schlachter 2000 Übersetzung. Markus 7, 24 bis 30. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter, einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Es gibt im Leben Situationen, wo wir plötzlich merken, dass wir unfähig sind oder dass wir einfach nicht in der Lage sind, etwas hinzubekommen und keine Lösung mehr sehen. Und dann beginnen wir oft als Kinder Gottes zu beten. Und dann passiert oft, nicht selten, das, was immer wieder passiert, nämlich nichts, oder? Jeder hat schon diese Erfahrung gemacht, oder scheinbar nichts. Keine Antwort, keine Veränderung. Wir beten vielleicht schon wochenlang für die Situation und Gott tut einfach nichts, oder? Und dann fangen wir an, in unserem Leben herumzuwühlen. Ja, wieso passiert mir das eigentlich? Was habe ich angestellt? Ja, vielleicht sagen wir das nicht immer so ganz direkt, aber wenn wir ehrlich sind, jeder von uns hat doch schon mal darüber nachgedacht, dass Gott mich für diese und jene Sünde bestraft. Und nicht wenige Menschen verlieren sich in diesen Gedanken, dass Gott eben absichtlich die Situation jetzt in dein Leben geführt hat, um dich zu bestrafen für diese und jene Sünde. Und viele Menschen sind auch dadurch verbittert geworden gegen Gott. Und auch heute treffen wir in unserem Text vielleicht eine ähnliche Situation, wo Gott schweigt. Und vielleicht denkst du, ja, woher habe ich das, wo steht hier, dass Gott schweigt oder dass Jesus Christus schweigt? Nicht hier direkt im Text, aber in der Parallelstelle lesen wir, dass die Frau Jesus nachgelaufen ist und immer wieder ihn gebeten hat. Und dann lesen wir, Jesus aber schwieg. Und das ist oft eine Situation, die wir in unserem Leben erleben, wo scheinbar Gott schweigt. Und darüber möchten wir auch heute uns etwas Gedanken machen. Und der Text, er beginnt im Vers 24 mit den Worten, mit einer Geografie. Und er brach auf von dort, also Jesus natürlich, mit seinen Jüngern, und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Also der Text sagt, dass Jesus auf eine Reise durch Tyrus und Sidon sich begab. Ja, wo ist es geografisch? Irgendwo nordwestlich von Galiläa, also in dem heutigen Libanon. Wahrscheinlich da auch, wo die Unruhen gerade herrschen. Es war eine heidnische Region mit einer langen Geschichte der Feindseligkeit gegenüber Israel und wir sehen es heute, es hält bis heute an. Diese Gegend oder die umliegende Gegend war auch die Heimat Isabels. Und wir erinnern uns, es war das Nordreich Israels damals und Isabel, eine Götzenanbeterin, die die Propheten des Baals gehabt hatte, und als Führerin des Volkes damals fast die ganze Nation zur Götzenanbetung verführte. außer 7000 Mann, ne, wo Gott sagt zum Elia, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen. Aber sonst haben fast alle diesen Baal angebetet. Das war in dieser Gegend. Für einen Juden, der an diese Stadt dachte, war Tyrus der Begriff oder der Inbegriff des Heidentums. Das waren die Heiden, das waren die da hinten. Und Jesus hatte gerade, wenn wir uns, es war ein bisschen länger her, eine Diskussion gehabt mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, und da ging es um eine Lehre, woher kommt das Böse? Und Jesus macht deutlich, als die Jünger ihre Hände sich nicht wuschen und die Pharisäer sich aufregten und sagten, ja, das ist doch, die sind doch unrein, wir können deine Jünger und du als Rabbi lehrst es nicht, dass sie vor dem Essen die Hände waschen sollen? In Klammern, was ja nicht schlecht ist, aber sie dachten eben, dass dadurch der Mensch sich verunreinigt. Und Jesus macht dort deutlich, dass die Verunreinigung von innen kommt, nicht von außen. Und die Pharisäer, die von sich dachten, sie sind rein, sie brauchen keinen Erlöser, sie sind selbst, sich selbst Erlöser. Und wer waren denn in den Augen der Pharisäer die Unreinen? Ja, das waren die Heiden, gerade die Heiden, die hier in Tyrus leben. Und als ob Jesus hier diesen Kontrast aufzeigt, wendet er seinen Weg nach dieser harten Diskussion oder nach dieser offenen Diskussion gerade in das heidnische Gebiet. Gerade ging es um das Thema Verunreinigung. Und schaut mal im Vers 25. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Als ob hier auf jeden Fall es einen Sinn in dem Text gibt und Markus darauf achtet. Gerade ging es um die Unreinheit, und er zeigt auch durch Jesus, dass er sich dieser Unreinheit annehmen kann. Die Unreinheit, die von innen kommt. Und ich komme zum ersten Punkt. Das heißt, Fürbitte für die Kinder. Wir sehen hier, und das ist das Erste, was wir lernen dürfen aus diesem Text. Es kommt eine Frau, es war nicht nur eine Frau, es war eine Mutter. Und hier heißt es im Vers 25, sie kommt um für ihre Tochter. Und die Elberfelder Übersetzung sagt sogar Töchterchen, was heißt, dass das Kind wahrscheinlich noch sehr jung war. Die Mutter kommt mit Fürbitte für ihre Tochter, für ihr Töchterchen. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Wir Eltern können unseren Kindern viel geben. Bildung, Schutz, Unterstützung. Aber das Wichtigste können wir für unsere Kinder nicht tun. Wir können das Herz nicht ändern. Genauso wenig übrigens, wie wir unser Herz ändern können. Aber deswegen ist es eines der größten Vorrechte, die Eltern haben, nämlich ihre Kinder in der Fürbitte zu Jesus zu bringen. Jeder weiß, dass Erziehung der Kinder alles andere als einfach ist. Es ist mit viel Geduld, viel Zeit verbunden, viel Anstrengung. Und selbst wenn manchmal Kinder als unerzogen gelten oder manchmal die Eltern viel versuchen, aber das Kind einfach vom Charakter her rebellischer ist als andere, was nicht heißt, dass es sündiger ist. Jeder ist ein Sünder und braucht Christus, aber es gibt doch Situationen, wo vielleicht einige Kinder unerzogen gelten. Und selbst da, wenn wir gerade im Gottesdienst sind, bekommen es die Eltern hin, dass die Kinder von außen diesem Einfluss sich unterwerfen und doch es schaffen, still zu sitzen. Oder irgendwie sich konzentrieren. Also die Eltern haben doch Einfluss auf die Kinder, auch wenn sie vielleicht eigentlich unerzogen sind. Nun, die Frau oder diese Mutter, sie konnte das nicht. Sie hatte keine Kontrolle über ihre Tochter. Die Tochter hat einen Dämon. Und es ist auch hier wichtig zu bemerken, dass die Mutter kommt. Wo ist der Vater? Die Tochter hat einen Vater, oder nicht? Und vielleicht war er schon verstorben. Vielleicht ist er aber auch verschwunden, wegen gerade dieser Situation. Vielleicht hat er es nicht mehr ausgehalten. Und die Mutter, sie kommt zu Jesus, und Wahrscheinlich war sie auch schon sehr ausgelaugt und sie war einfach nicht in der Lage, auf ihre Tochter einzuwirken und sie davon zu befreien. Ja, sie war einfach unfähig. Vielleicht zerstörte die Tochter sehr viele Dinge ständig im Haus. Immer wenn die Mutter nach Hause kam, war wieder Unordnung und alles zerbrochen, alles zerstört. Vielleicht hat die Tochter die Mutter auch immer wieder beschimpft. Ja, ein böser Geist. Einfach das, die Bosheit, die aus dem Kind selbst in diesen jungen Jahren hervorging. Und die Mutter, sie war völlig hilflos. Ihre Situation war aussichtslos. Wie dankbar dürfen wir sein, dass Gott in dieser Hinsicht gnädig mit uns ist, nicht wahr? Aber bitte nehmt es euch zu Herzen. Der wichtigste Dienst, den ihr für eure Kinder tun könnt, ist nicht Kontrolle, sondern Fürbitte. Nicht Kontrolle, sondern Fürbitte. Das ist der wichtigste Dienst, den wir für unsere Kinder tun können. Oft ist es so, dass unsere Kinder das Morgengebet vergessen. Was nicht heißen soll, dass man nur dann gesegnet wird. Aber es ist gut, wenn auch die Kinder von morgens früh beten, bevor sie aus dem Haus gehen. Aber oft denken die Kinder nicht daran. Oft denken die Kinder nicht daran, wie sie sich schnell in eine geistliche Gefahr begeben, wo sie Versuchungen ausgesetzt sind. Überhaupt, unsere Kinder, sie sind wahrscheinlich viele unserer Kinder sind die Hälfte des Tages außerhalb unserer Obhut, nicht wahr? Wie groß ist der Einfluss der Welt, der auf unsere Kinder hereinpasst? Und ja, Kinder brauchen Gebet, Fürbitte der Eltern, regelmäßig, fortwährend, ohne aufzuhören. Und das lernen wir hier in dieser Mutter. Schaut mal, im Vers 26 steht im zweiten Abschnitt des Verses, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Und dieses Wort bat bedeutet in der Ursprache eine fortwährende Handlung. Es war nicht einfach nur eine Bitte, sondern es war eine unaufhörliche Bitte. Sie ging und bat, sie ging und bat. Und Matthäus, wenn wir die Parallelstelle lesen in Matthäus 15, so können wir diese Verbindungen auch sehen, dass es nicht einfach nur eine Situation war, die Frau ging Jesus hinterher die ganze Zeit und bat und bat und bat und dann trat Jesus in das Haus und sie geht auch in das Haus und beachtet, nicht umsonst sagt Markus hier, es war in Tyrus, es war in Sidon, das war eine Heidin. Damals war es nicht angebracht, eigentlich verboten, als Heide einen Rabbi auf offener Straße anzusprechen. Aber sie geht sogar in das Haus mit rein. Und gerade Matthäus berichtet auch davon, während sie bittet für ihr Kind, kommen die Jünger zu Jesus und bitten, dass er sie wegschickt. Also selbst die Jünger konnten sich aushalten, dass sie dort Jesus darum bat. Aber sie bat anhaltend. Und es ist wichtig, Matthew Henry, er schreibt zu diesem Text und eben zu der Handlung der Mutter, den größten Segen, den wir für unsere Kinder von Christus erbitten können, ist, dass er die Macht des Satans, das ist die Macht der Sünde, in ihren Seelen brechen möge. Das ist etwas sehr Wichtiges, was Matthew Henry hier sagt. Und schaut mal, wir haben es schon angesprochen, diese Haltung der Mutter in ihrer Fürbitte. Sie kommt trotz allen Hindernissen. Alles steht gegen sie. Sie ist eine Heidin. Sie darf einen Rabbi nicht ansprechen. Überhaupt, Juden waren Feinde. Die Jünger sind gegen sie, bitten Jesus, er soll von ihr ablassen. Und was sagt Jesus? Und jetzt reagiert Jesus noch vielleicht ganz anders, wie wir es uns vorstellten, oder? Schaut mal im Vers 27. Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. In der damaligen Zeit waren Hunde, wenn man sagte Hunde, das waren Straßenköter. Das ist vielleicht nicht so oft mit uns, mit unserer Zeit es vorzustellen, weil für uns sind heute sind Hunde die Freunde des Menschen, nicht wahr? Die treuen, nicht Seelen würde ich schon sagen, die haben ja keine Seele, aber ja, die treuen Tiere des Menschen, die wirklich sehr treu sind und sehr liebenswürdig, manchmal sehr kuschelig für die Kinder. Aber damals waren Hunde, wenn man Hunde sagt, das waren Straßenköter. Wir waren einmal in Ägypten und da sieht man auch in dieser wüstlichen Region laufen oft wilde Hunde herum. Auch in vielen anderen Ländern gibt es immer noch wilde Hunde. In Deutschland findet das man oft nicht. Dann ist es dann ausgesetzt worden, findet aber ein Heim, so ein Hundehotel. Aber damals waren eben Hunde, es war ein verwerfliches Wort. Und besonders für die Juden, wenn man sagte Hund, dann meinte man die Menschen da in der Gegend von Tyrus und Sidon. Das sind die Heiden. Damit wollte man zum Ausdruck bringen, es sind herumstreuende, unwissende Götzenanbeter. Das ist ein Hund, das ist ein Heide, Synonym. Und Jesus sagt hier, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Und die Frau versteht, dass er sie meint. Denn sie sagt, ja, später werden wir dazu kommen, dass die Hunde trotzdem da sind und sich ernähren. Nun, was wichtig ist, wir dürfen hier nicht übersehen, und ich habe das selber nachgeschlagen bei den Theologen. Ich kann auch übrigens auch nicht eine allumfassende Antwort geben, was ihr vielleicht wünscht, aber viele Theologen sagen hier, oder gerade wenn sie die Ursprache, das Griechische studieren, sagen, dass Jesus für das Wort Hund nicht den typischen Straßenköter-Ausdruck verwendet, sondern eher eine verniedlichende Form, Hündchen oder Welpen. Also auch damals gab es natürlich Hunde, die zu Hause lebten. Und Jesus, wenn er von Hunden spricht, und die Frau benutzt auch den gleichen Ausdruck, das heißt, dass sie auch Jesus verstanden hat und nicht nur gedacht hat, ja, jetzt beschimpft er mich hier. Sondern sie hat verstanden, sie ist in diesem Sinn ein Hündchen, ein Welpen, das zu Hause lebt, aber nicht auf der Straße. Und dennoch stellen wir uns die Frage, Jesus, von dem wir ja auch an anderer Stelle lesen, der den glimmenden Docht nicht auslöscht und das geknickte Rohr nicht zerbricht, der sanftmütige Jesus, der von sich sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und jetzt kommt hier eine Frau und er reagiert so. Und dann spricht er aber von Kindern Gottes. Er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt. Nun, was wir hier lernen dürfen und sollen, Jesus ist nicht nur oder hat nicht nur nicht nur gnädig gepredigt, sondern auch die Wahrheit gesagt. Wir lesen, dass die Herrlichkeit Jesu, von Johannes 1,14 lesen wir, dass Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Jesus ist voller Gnade. Aber Gnade ohne Wahrheit ist keine richtige Gnade, nicht wahr? Und auch umgekehrt. Gnade, ja, aber auch Wahrheit. Und die erste Wahrheit ist, dass wir, und das ist der zweite Punkt, ohne Anspruch vor Gott sind. Wir haben kein Recht, zu Gott zu kommen. Und das macht Jesus hier deutlich, als erstes. Niemand von den Menschen kann zu Gott kommen und von ihm verlangen, dass er Recht hat, dass Gott ihn rettet. Und das müssen wir heute leider betonen, weil in unserer Zeit wir ja vom Recht, von unseren Rechten sehr Bescheid wissen, sehr gut Bescheid wissen. Wir wissen, was unser Nachbar tun darf oder was auf der Arbeit getan, gesagt werden darf und was nicht. Und wenn nicht, dann haben wir Rechte, nicht wahr? Ja, aber vor Gott in Bezug auf die Errettung hat niemand, kein einziger Mensch hat Recht, zu Gott zu kommen. Und das macht Jesus hier deutlich. In Matthäus 15, 24 lesen wir auch in der Parallelstelle, Jesus antwortet der Frau, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Seit dem Sündenfall hat die Menschheit jeden Anspruch auf die Nähe Gottes verloren. Und das müssen wir verstehen. Das müssen wir wissen. Und Jesus erinnert hier, niemand kann vor Gott treten und sagen, du musst mich annehmen. Nur Gott, verstehst du, nur Gott hat Anspruch auf dich als Mensch. Nur Gott hat Anspruch auf dich als Mensch. Und hier beginnt ja die Schönheit des Evangeliums, nicht wahr? Denn obwohl niemand ein Recht hat, gerettet zu werden, rettet Gott dennoch. Wir lesen ja hier, dass es irgendwie Kinder gibt. Es gibt Kinder, die am Tisch sitzen. Aber das sind genau solche Sünder, die Rettung gebraucht haben. Aber Gott hat sie gerettet. Es sind Kinder, es sind gerettete Kinder Gottes, die zum Haus, zu der Bundesgemeinschaft gehören. Und deswegen rettet Gott dennoch, nicht aus Verpflichtung, sondern aus freier und souveräner Gnade. Und die Frau in dieser Geschichte, sie versteht es. Sie versteht es. Sie wirft sich nicht auf ihr Recht, das sie überhaupt nicht hatte, sondern sie wirft sich auf die Barmherzigkeit Jesu. Das sehen wir in dem Text, ne? Genau dort, wo ein Mensch alle Ansprüche aufgibt und sich allein auf Gottes Gnade wirft, dort beginnt das Wunder des Evangeliums. Und wir dürfen, die meisten von uns wahrscheinlich, dürfen das bestätigen. Schaut mal, wie wunderbar die Mutter hier antwortet, im Vers 28. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Das ist das Erste, was wir erstmal lesen müssen, ja, Herr. Das heißt, sie bestätigt demütig das, was Jesus gerade gesagt hat. Sie ist eine Heidin. Sie gehört nicht zu den Kindern. Sie hat keinen Anspruch, kein Recht auf die Tischgemeinschaft mit Jesus, mit Gott. Sie ist entfernt, außerhalb von allen Verheißungen Gottes. Ja, Herr, sagt sie. Aber sie lässt nicht locker. Vers 28. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Luther, er legt diese Stelle so aus und sagt, sie fängt Christus mit seinen eigenen Worten. Klammer auf, natürlich, weil Christus das wollte. Klammer zu. Ne? Genauso wie Jakob, nicht wahr? Wie anhaltend hat er mit Gott gekämpft? Und was hat er damals gesagt? Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und was hat Gott ihm dann geantwortet? Du hast mit Gott gekämpft und gewonnen. Und genauso könnte ich hier über diese Mutter sagen, sie ist der weibliche Jakob hier im Neuen Testament. Sie hat mit Gott gekämpft und gewonnen. Natürlich, weil Christus es wollte und selbst ihr das gelassen hat. Das ist genau das, was Jesus an anderer Stelle sagt in Matthäus 11. Seit den Tagen des Johannes leidet das Himmelreich Gewalt. Und die, die Gewalt anwenden, reißt es an sich. Das ist auch eine schwierige Stelle, die wir vielleicht nicht immer gleich verstehen, aber das ist genau damit gemeint. Das Himmelreich leidet Gewalt. Das ist nicht negativ gemeint, das ist positiv. Das heißt, das Himmelreich wird sozusagen erobert. Von wem? Von Sündern. Aber nicht die, die das Himmelreich übernehmen möchten, sondern die sich dem Himmelreich unterwerfen wollen. Das Himmelreich leidet Gewalt und die, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Das ist der Jakob, der mit Gott gekämpft hat. Diese Mutter, die mit Christus gekämpft hat. Die arme Witwe, die bei dem ungerechten Richter immer wieder gekommen ist und gebeten hat über die Not, dass er ihr Recht verschafft. Auch die die Freunde des Gelähmten, die genauso dem Reich Gottes Gewalt angetan haben, in diesem positiven Sinn. Sie konnten nicht durch die Menge hindurch, gingen auf das fremde Dach und deckten einen halben Meter Dachmaterial ab, um ihren Freund zu Jesus zu lassen. Das Himmelreich leidet Gewalt. Und es ist gut so. Jesus sagt es im Positiven. Das ist gut so. Gott liebt es, wenn wir beharrlich sind in dem, was wir tun und Gott gegenüber. Und vor allem im Gebet. In Jakobus 5,16 lesen wir, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Mutter hat es genau getan und sie hat gewonnen. Sie hat gewonnen. Und wir kommen noch dazu. Aber was wir hier auch noch nicht übersehen dürfen, die Mutter, sie hat ein richtiges Selbstbild. Aber, also das heißt, sie hat eine geringe Meinung von sich. Sie sagt, ja, Herr, ich bin eine Hündin, ein Hündchen, ein Welpe, was außerhalb von den Aussprüchen Gottes sind. Aber sie hat auch ein richtiges Gottesbild. Sie ist überzeugt, dass Jesus ihr helfen kann. In der modernen Zeit lesen wir oder hören wir oft vom Minderwertigkeitskomplex. Ein kompliziertes Wort vielleicht, aber es sind Menschen, die sich selbst als weniger wert im Vergleich zu anderen sehen. Die genügen nie. Die sagen immer, ich bin zu schlecht, ich bin zu klein, zu demütig. Und es klingt vielleicht fromm und das ist von einer Seite auch richtig, aber sie machen damit einen gravierenden Fehler. Sie versperren sich genauso gegenüber den Verheißungen Gottes, was diese Frau nicht tut. Ich möchte hier einen Pastor zitieren, der gelebt hat in früheren Jahren, John Newton, vielleicht haben wir schon über ihn gehört, und er schrieb einen Brief an einen Mann, der tiefe Depressionen hatte. Und schaut mal, was er hier angreift in dem Brief, weil dieser Mann hatte in unserem heutigen Verständnis Minderwertigkeitskomplexe. Ich zitiere, Sie sagen, dass Ihre Schuld und das Bewusstsein Ihrer Unwürdigkeit Sie niederdrückten. Nun, Sie können sich des Bösen, das Sie in sich tragen, gar nicht genug bewusst sein. Aber mir scheint, Sie lassen sich zu sehr von ihm in den Bann ziehen. Sie schreiben, dass es kaum zu begreifen ist, wie ein heiliger Gott solch einen schrecklichen Menschen wie Sie annehmen kann. Sie geben im Folgenden nicht nur einer geringen Meinung von sich selber Ausdruck, was völlig richtig ist, sondern auch einer zu geringen Meinung von der Person, dem Werk und den Verheißungen des Heilands, was falsch ist. Sie klagen über ihre Sünden, aber wenn ich mir diese Klage anschaue, sind sie so voll von Selbstgerechtigkeit, Unglauben, Stolz und Ungeduld, dass sie nicht viel besser sind als die schlimmsten Übel, die sie so bejammern. Treffende Worte. Für Menschen, die in Selbstmitleid versinken und denken, ja, die anderen kann Gott retten, aber ich doch nicht. Ich bin zu schlecht. So viel Böses, wie ich getan habe, da kann Gott selbst nichts machen. Ich weise Gott nicht nur dann zurück, wenn ich wie die Pharisäer sage, dass ich ihn nicht brauche, weil ich selbst zurechtkomme, wie ich denke. Ich weise Gott auch dann zurück, wenn ich mich für zu böse halte, so dass in dem Sinn, dass Gott mich nicht retten kann. Ich bin zu böse für Gott. Damit glaube ich an einen kleinen Retter. Und das tut die Mutter nicht. Das tut die Mutter nicht. Die Frau glaubte mehr an die Größe Jesu Gnade als an die Größe ihres Problems. Ja, es war schrecklich. Überlegt euch mal, eine Tochter zu Hause zu haben, über die sie keine Kontrolle hatte. Das Kind, das sie ihm unter dem Herzen getragen hat, wütet jetzt herum. Aber das Problem ist nicht so groß, dass Jesus ihr nicht helfen kann. Davon ist sie überzeugt. Und das ist so herrlich hier. Ja, ihre Not ist groß. Aber schau mal, wie sie sagt, in Vers 28, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Brosamen, also ein Brotkrümelchen. Etwas, was, wenn wir Brot essen und nachher unter dem Tisch schauen, liegen so kleine Krümelchen dort. Und besonders die Kinder, wenn sie dann etwas fallen lassen. Das ist genau das, was die Frau meint. Eins davon, eins reicht mir aus, sagt sie, und meiner Tochter, dass ihr geholfen wird. Schau mal, wie groß sie von Jesus denkt. Und hier sehen wir die Größe und die Herrlichkeit Jesu. Wir müssen immer groß von Jesus denken. Er kann Großes bewirken. Viel mehr, als wir erwarten oder erbitten können. Wir haben einen wunderbaren Heiland. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Er hört aus Gnade. Schau mal, so unverständlich für uns vielleicht die Antwort Jesu und hart klingt. Aber weißt du, dass Jesus in diese Gegend gekommen ist, nur um die Mutter und ihre Tochter zu retten? Woher können wir das sagen? Nun, im Vers 24 lesen wir, und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und dann lesen wir Vers 31, das ist nach der Begebenheit, und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder. Das heißt, Jesus war in dieser Gegend eigentlich nur, um dieser Mutter zu begegnen und ihre Tochter zu heilen. Und das ist wunderbar, nicht wahr? Natürlich können wir auch sagen, Jesus prüft ihren Glauben. Jesus wusste, dass sie Glauben hatte, weil er sagte ja in Matthäus, Frau, dein Glaube ist groß. Jesus wusste, dass sie glaubte und deswegen konnte er, gerade was mit den Pharisäern vorher passiert ist, die nicht glaubten, das demonstrieren an einen Heiden, der so glaubt, dass er von Jesus nicht ablassen kann. Also Jesus zeigt hier auch die Herrlichkeit des Glaubens, dass sie nicht an uns hängen, sondern an Gott, dem Vater und an Jesus, der den Glauben gegeben hat. Aber hast du auch in dem Text gemerkt, dass Jesus selbst die Mutter dazu ermutigt, in dem, was er sagt, dass sie von ihm nicht ablässt? Schau mal im Vers 27. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Und dieses Wort zuvor, das gibt ihr Hoffnung, nicht wahr? Sie weiß, dass er sie nicht abweist. Er sagt zuerst. Das ist genauso, wenn wir ein Mittagessen veranstalten und wir lassen zuvor die Kinder an den Tisch, weil sie schnell satt sind. Und wenn sie dann anfangen, mit dem Essen zu spielen, dann sagen wir, Kinder, jetzt Teller aufräumen und Hände waschen und jetzt sitzen die Erwachsenen. Und dieses zuvor, wir wissen ja, wir essen gleich danach. Und es bleibt übrig und oft lassen wir auch die besten Sachen vielleicht für uns. Aber das gibt der Frau Hoffnung, zuvor. Das heißt, Jesus gibt ihr in der regelrecht hier die Verheißung, ja, du wirst satt werden, aber es gibt eine Ordnung. Und natürlich, wir lesen auch im Neuen Testament, dass die Aussprüche, die Verheißungen Gottes zuerst seinem Volk, dem Israel, offenbart wird. Aber wir lesen auch schon bei Abraham, dass er ein Vater nicht einer Nation werden wird, sondern ein Vater vieler Völker, nicht wahr? Und die Frau hat es gewusst. Gerade Matthäus hilft uns zu verstehen, dass die Frau viel mehr wusste, als wir es vielleicht hier lesen in Markus. Sie nannte ihn Sohn Davids. Sie wusste, dass er der verheißene Messias ist. Und sie wusste, wahrscheinlich kannte sie auch die Verheißung an Abraham, dass er ein Vater vieler Völker sein wird. Deswegen bleibt sie an ihm hängen. Und Jesus erfüllt genau das, was wir von ihm auch lesen in Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auch wenn es am Anfang so ausgesehen hat, dass Jesus dieser Frau nicht helfen wollte. Natürlich wollte er ihr helfen. Aber er wollte auch ihren Glauben demonstrieren. Und wir heute, wenn wir den Glauben dieser Frau anschauen, sehen wir die Herrlichkeit Jesu, nicht wahr? Genau darum hat Jesus auch am Anfang in Anführungszeichen gezögert. Aber er hat ihr die ganze Zeit Gründe gegeben, an ihm festzuhalten. Mit dem Wort zuvor oder überhaupt, dass er in diese Gegend gekommen ist, um ihr zu helfen und gleich danach wieder wegzugehen. Luther sah in diesem Ereignis ein großes Wunder und ein Trost und er sagte, sie nahm Christus beim Wort, aber er behandelte sie daraufhin nicht wie einen Hund, sondern wie ein Kind Israels. Und es ist genau das, was passiert ist, nicht wahr? Und beachte auch hier die Rede von Tisch, von Brot, von Kindern. Das ist eine vertraute familiäre und Atmosphäre, nicht wahr? Wenn wir über solche Ausdrücke in der Bibel lesen, so denken wir immer an die Bundesgemeinschaft. Auch Jesus sagt, er klopft an, er kommt wie ein Herr, wie ein Hausherr, der mit uns Gemeinschaft haben möchte, mit seiner Gemeinde. Und das ist genau der Punkt, wenn wir besonders in der Gemeinschaft, in der Tischgemeinschaft zu Hause uns freuen dürfen, es so vertraut ist für uns, wir einen herzlichen Umgang miteinander pflegen, weil am Tisch sitzen Menschen, die vertraut sind miteinander. Und auch diese Anrede hier, dass die Frau sagt, dass die Hunde von dem Brosamen essen, die unter dem Tisch fallen. Beachtet, vielleicht erinnert uns das an den armen Lazarus, oder? Er sehnte sich daran, diese Brosamen von dem Reichen zu essen. Aber er lag nicht unter dem Tisch, er lag vor dem Tor. Und die Hunde leckten seine Wunden. Das, was der reiche Mann damals dem Lazarus, dem armen Mann, verwehrt hat, das hat Christus dieser Frau reichlich gegeben. Und schaut mal, Luther hat recht, wenn er sagt, dass die Frau wollte nur einen Brotkrümel, aber sie bekommt den Herrn des Tisches. Sie bekommt den Herrn des Tisches. Bereits im Alten Testament sehen wir, wie Heiden zum Glauben kommen und zum Volk Gottes dazugehören. Rahab aus Jericho, Ruth, die Moabiterin, die Witwe von Zarpat, die auch gerettet wurde durch Elia, den Propheten, oder Gott hat ihn gebraucht, aber auch Naaman, den Syrer. Immer wieder hat Gott Vorbilder gegeben, um genau diese Verheißung, die er an Abraham gesprochen hat, dass er ein Vater vieler Völker sein wird, schon damals anzudeuten und hier durch Jesus Christus Wahrheit sein zu lassen. Denn wir haben vor kurzem erst über die Speisung der 5000 gelesen. Wir werden in Kürze die Speisung der 4000 anschauen. Was sind das für zwei gleiche Beispiele? Ganz einfach. Das eine findet bei den Juden statt und das andere bei den Heiden. Und hier sieht man, dass Jesus die Heiden genauso angenommen hat. Und hier beginnt er schon. Es gibt natürlich eine Anordnung, die Juden, aber genauso auch die Heiden. Und am Ende werden aus zwei Völkern, so wie Epheser 2 sagt, die Scheidewand ist weg. Gott hat ein Volk für sich gemacht. Und wir alle heute zu dem Volk Gottes gehören dürfen, wenn wir an Christus glauben. Ihr Lieben, Christus hat mehr Gnade als wir Bedürftigkeit. Und das sehen wir auch heute an uns, nicht wahr? Wir sind doch diese Mutter, oder? Wir sind doch diese Mutter. Sie ist ein Bild von uns allen. Wir waren Fremde ohne Gott, ohne Hoffnung. Und Christus hat uns an seinen Tisch gebracht. Wir haben letztes Mal das Gedächtnismahl gefeiert. Auch hier sehen wir, dass Jesus uns als der Herr des Tisches immer wieder durch das Sakrament des Abendmahls diese Wahrheit vor Augen malt. Ihr gehört dazu. Mein Leib ist gebrochen worden für euch. Ihr seid meine Kinder. Ihr dürft euch sättigen. Und so wie die Mutter nicht zum Volk Gottes gehörte, allein aus Gnaden durch Christus gerettet wurde, genauso auch wir. Ohne Christus hatten wir kein Recht auf Gottes Nähe. Aber durch Christus dürfen wir heute als Kinder zu unserem Vater kommen. Und deswegen möchten wir von diesem Recht Gebrauch machen. Wir möchten anhaltend sein im Gebet für unsere Kinder. Und hier geht es auch nicht nur für die Eltern. Wenn du keine Kinder hast, auch die Gemeinde ist eine Bundesgemeinschaft. Mach dir eine Namensliste, wir haben viele Kinder. Bete für jeden Kind einen Tag. Und wir sollen anhaltend sein, wissen, dass wir heute, auch wenn wir früher keinen Anspruch hatten, zu Jesus zu kommen, durch Christus zum Thron der Gnade Anspruch haben. In seiner Gerechtigkeit stehen wir vor Gott. In seinem Namen kommen wir zu ihm. Und deswegen erhört Gott uns heute noch. Und lass uns von diesem Recht Gebrauch machen. Schließen mit diesem Bild. Wir sehen, wie Jesus in ein heidnisches, in ein fremdes Land eingreift, dort ein Wunder vollbringt, und dann wieder das Land verlässt. Und das ist ein kleines Bild von dem, was er in Wirklichkeit getan hat. Er verlässt sein vertrautes Heim, verlässt Gott den Vater, lässt sich herab, kommt in eine fremde Gegend. Wir lesen, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Diejenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und so hat Gott auch aus diesem fremden Land ein Land gemacht, voll mit Kindern Gottes, die zu ihm, zu seinem Tisch kommen und Gemeinschaft haben dürfen und die ein Anrecht haben, nun als Kinder Gottes, werden sogar genannt Brüder des Christus, er ist unser älterer Bruder, nicht nur Erlöser. Und wir dürfen diesen Anspruch für uns jetzt nehmen durch ihn. Und deswegen möchten wir es auch tun. Ich möchte euch alle dazu ermutigen, mächtig davon Gebrauch zu machen. Jesus hat viel mehr Gnade, als dass wir Bitten und Probleme und Sorgen haben. Amen.